In der Bibel gibt es zwei grosse Teile. Das Alte Testament und das Neue Testament. Das Alte Testament bis zu Jesus und das Neue Testament von Jesus an und die Zeit von seinen Nachfolgern und seinen Jüngern und verschiedene Briefe von Paulus und von Petrus und von Johannes und so weiter. Und es gibt einen Brief im Neuen Testament, wo das Alte und das Neue extrem miteinander verknüpft. Und das ist der Hebräerbrief. Und der Hebräerbrief, der stellt so sehr die Person von Jesus Christus ins Zentrum, dass ich bei der letzten Predigt die Jesus First Kampagne genannt habe. Also der ist so stark immer wieder, Jesus kommt zuerst, Jesus ist zoberst, Jesus ist höher, Jesus ist grösser, Jesus ist mehr und so weiter. Und heute schauen wir zwei kleine Versen an aus dem Brief, die es aber richtig in sich haben. Und die haben etwas mit dem Kuchen zu tun. Also nicht direkt, aber ihr werdet es sehen. Und in den ersten vier Kapiteln von diesem Brief gibt es einen riesigen Aufbau, der dann schlussendlich in diesen zwei Versen gipfelt, die wir heute anschauen. Und zwar am Anfang tut der Schreiber von diesem Hebräerbrief, man weiss nicht, wer das war, es gibt verschiedene Theorien, ist jetzt eigentlich für uns egal, der schreibt dann, Jesus ist grösser als die Engel. Und ich habe mir dann überlegt, ja, grösser als die Engel. Irgendwie würden wir das heute vielleicht mit anderen Sachen vergleichen. Heute wäre wichtig, er ist grösser als der Mohammed oder er ist grösser als der Buddha oder er ist stärker als der Atheismus oder was auch immer. Heute würden wir es vielleicht mit anderen Sachen vergleichen. Aber in dieser Zeit ist wichtig, er ist höher, also ist ja heute noch wichtig, er ist höher und grösser als die Engel. Warum? Engel sind da von Gott zu unserem Schutz. Sind Boten von Gott mit Messages für uns Menschen. Und Jesus ist mehr. Er ist definitiv mehr als ein Schutzengel. Also es ist nicht das Gleiche, ob man ein Schutzengel um den Hals herumtreibt oder ob man ein Kreuzchen um den Hals herumtreibt. Also das Kreuzchen selber bedeutet ja eh nichts. Aber es ist ein Zeichen für etwas viel Mächtigeres als ein Engel. Und nachher geht es weiter. Und dann sagt der Schreiber von einem Brief, Jesus ist auch grösser als der Moses. Und dann wahrscheinlich alle, die den Brief gelesen haben, und das sind die meisten Juden, die angefangen haben, an Jesus als den jüdischen Messias zu glauben, die haben wahrscheinlich alle, die das erste Mal gelesen haben, gedacht, wow! Und ihr alle so, Moses, warte jetzt mal, das ist doch im Alten Testament. Genau. Nein, aber es löst bei uns nicht so viel aus. Also es ist nicht so, wow, krass, Jesus ist grösser als der Mose. Das ist ja jenseits, oder? Aber das ist eben jenseits. Weil der Moses ist eigentlich neben Abraham, könnte man sagen, die wichtigste Person im Judentum. Der Abraham war eigentlich der Gründervater von dem ganzen Volk. Und der Moses war der, der Gott auserwählt hat, um die 10 Gebote und allgemein das Gebot, das Gesetz, am Volk zu bringen. Und hat eine ganz zentrale Rolle in der ganzen Religion vom Judentum inne. Und jetzt sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, Jesus ist grösser als der Mose. Und macht dann so die einfache Herleitung. Der Mose hat ein Haus gebaut, wo Israel ist. Jesus hat das ganze Universum gebaut. Okay, gut. Der Fall ist klar. Und dann geht die Logik so weiter. Okay, wenn Jesus jetzt höher ist als der Engel und grösser als der Mose, und so schon wichtig ist, dass man auf das hört, was die Engel sagen. Und noch viel wichtiger, dass man auf das hört, was der Mose durch sein Gesetz sagt. Wie viel wichtiger ist es denn, dass man auf das hört, was Jesus sagt? Und dann kommen die zwei Verse. Und die sind im Hebräer 4. Hebräerbrief, Kapitel 4, Verse 12 bis 13. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Ein bisschen gruselig da so, das Bild, aber das steht da. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Vor Gott ist ja nichts verborgen. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Drei Aussagen macht der Text. Wie ist das Wort von Gott? Was macht das Wort von Gott? Und was heisst das für uns? Mal zum ersten Part. Wie ist das Wort von Gott? Wenn da steht, Wort von Gott, das ist wahrscheinlich, was bei den meisten von uns gerade anklingt. Ja, die Bibel ist das Wort von Gott, oder? Das stimmt. Einerseits die Bibel, andererseits aber erstaunlicherweise auch Jesus selber ist das Wort von Gott. Er wird im Johannesevangelium so beschrieben. Das Wort, das bei Gott war. Das Wort von Gott ist auch Jesus selber. Also alles das, was wir jetzt hier über das Wort von Gott reden, kann man auch von ihm sagen. Er ist lebendig, er ist wirksam, er ist schärfer als schärfste zweischneidige Schwert und so weiter. Und das Wort von Gott ist auch das Reden von Gott zu uns durch seinen Heiligen Geist. Also die drei verschiedenen, oder nicht verschiedenen, die drei sich ergänzenden Sachen gehören alle in das Wort, in das Wort Gottes, wenn wir da Wort Gottes lesen. Gehen wir mal in den ersten Part rein. Einfach nur mal das. Das Wort Gottes ist lebendig. Ein lebendiges Wort. Wir kennen ja so Sachen wie das, oder? Also, Wortgefecht. Oder gerade der amerikanische Wahlkampf ist dafür bekannt, dass Versprechen über Versprechen gemacht werden. Es geht mir da nicht darum, die beiden schlecht zu machen, sondern es ist einfach ein Fakt. Immer in diesen Wahlkampf, hey, da werden Versprechen über Versprechen gemacht. Ja, und dann wird dann der einmal Präsident. Und dann muss er halten. Dann muss er liefern. Und dann meistens so nach 2-3 Monaten kommt er zuerst mal so, ja, eben aufgrund von der Entwicklungen, oder ist es leider nicht möglich, dass wir jetzt das so können umsetzen, wie wir das geplant haben. Und natürlich ist immer die andere Partei geschuld, oder? Leere Worte kennen wir viel. Nicht nur im amerikanischen Wahlkampf, auch in unserem eigenen Leben. Vielleicht auch in euren Geschäften, in euren Schulen, in euren Familien. Vielleicht auch bei uns in der Church. Leere Worte. Grosses Gerede, nichts dahinter. Das gibt's. Aber Gottes Wort ist ganz anders. Gottes Wort ist lebendig. Es ist kein leeres Gerede, kein, wie sagt man dem, heiße Luft, kein toter Buchstabe. Wenn Gott redet, dann redet Gott. Und dann gibt es eigentlich nur eine Position, wenn wir reinnehmen können, nämlich Ohren auf. Oder? Was sagt er? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal dabei gewesen seid, bei einer Rede von jemandem ganz Wichtigem, in der Politik oder irgendwie so. Bei uns ist das eigentlich gang und gäbe, dass man dann zuhört, oder? Und da ist es nicht ein Mensch, der redet. Es ist Gott, der redet. Und das ist die Argumentation vom Hebräerbrief. Wie viel mehr müssen wir denn dort zulassen? Und dann geht es weiter. Das Wort ist nicht nur lebendig, es ist auch wirksam. Wirksam, was heisst das? Das Wort kann etwas. Es kann etwas. Wenn das Wort rausgeht, verändert sich etwas. Vielleicht hast du das auch schon in deinem Leben erfahren, dass Gott zu dir etwas geredet hat und dein Leben ist anders geworden. Entweder komplett radikalen Lebensumkehr oder vielleicht auch einfach ein kleiner Aspekt, wo du etwas gecheckt hast oder wo dir etwas aufgegangen ist oder wo du ermutigt worden bist. Das Wort von Gott kann etwas. Da passiert etwas. Das ist auch, wenn wir das Leben von Jesus anschauen. Wenn er geredet hat, sind Sachen passiert. So ist das Wort. Und nachher geht es weiter. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert. Ein Schwert, warum wird das hier verglichen mit einem Schwert? Ein Schwert ist etwas Gefährliches. Also wir kommen dann so Bilder in den Sinn. Vielleicht kennt ihr auch Lord of the Rings oder eben Braveheart oder so. Die zweischneidigen Schwerter, oder, sind so Zweihänder. Oder? Die musst du mit beiden Händen haben und die haben eben auf beiden Seiten sind die scharf. Der Dennis könnte es besser erklären als ich, aber er hat einfach auch so einen in der Wohnung. und ja, genau. Und das ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert. Und es ist schon speziell, wenn man das vergleicht jetzt mit vielen Assoziationen, wo viele Menschen heute zu dem Wort von Gott haben. Das Wort von Gott ist veraltet. Lächerlich, oder? Also, dass man da das noch glauben kann. Heutzutage, oder im aufgeklärten 21. Jahrhundert, das Wort von Gott. Viele verachten das oder denken, ja, es ist schon inspirierend, was drin steht, ab und zu, aber es ist ja gleich so alt und ja. Wie anders sind da die Assoziationen, Assoziationen, die da gemacht werden? Und ich glaube, der Schlüssel, dass es von der einen Bewertung im Sinne von alt, hat mir nichts zu sagen, das ist wirkungslos. Hey, zu der anderen ist lebendig und wirksam und mega scharf. Das ist allein durch die Begegnung mit dem Moret. Dort kommt die Veränderung von dem Beschreib, von dem Wort von Gott, wenn man Gott begegnet. Und ich glaube, das ist überhaupt, warum es Kirche als solches überhaupt gibt, damit Menschen Gott begegnen. Es geht nicht um uns, es geht um ihn und es geht, dass wir mit ihm in Kontakt kommen und in Kontakt bleiben und in dem Glauben wachsen. Und durch das geht es dann wieder um uns. Und das ist schön. Das ist einmal das erste, die ersten drei Punkte, wie das Wort von Gott ist. Und jetzt der zweite Buch. Was macht denn das Wort von Gott? Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Das ist mein zweischneidiges Schwert und das ist unser Herz, oder? Ihr seht, es ist das Herz. Und wenn man das jetzt vergleicht, wenn man jetzt den Vergleich macht, ja, oder von außen würdest du denken, es ist einfach Schocke, oder? Aber in der Mitte hat es noch etwas anderes. Oder das siehst du von außen nicht. Und also jeder, der an dieser Predigt beteiligt war, darf nachher davon essen. Also hört gut zu, damit ihr auch beteiligt seid. Nein. Alle dürfen essen. Wenn man es noch mit einer anderen Metapher vergleicht, Gottes Wort schneidet nicht nur bis dort rein, wo sonst nichts reinkommt, sondern es bringt Licht ins Dunkel, dort, wo sonst nichts herkommt. Und jetzt finde ich das wirklich ganz speziell. Weil wir sind uns irgendwie anders gewöhnt. Also ich sage mal so, der Grundflow von unserer Zeit ist ein anderer. Es geht primär bei uns um den Puderzucker. Um die Jockey rundherum. Und was innen ist so, ja, ich meine, nobody's perfect und so, oder? Aber scheiß drauf, oder? Jeder hat seine Fehler und ja, da muss man nicht zu grau anschauen, einfach lieber ein bisschen Schwamm drüber und ein bisschen weiterleben und hauptsächlich gegen außen wirkt es toll und ist super. Und Gottes Wort sagt etwas ganz anderes, nämlich Gottes Wort dringt ein. Geht bis ins Tiefste rein, deckt das Innerste auf. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Ich hoffe, du hast das schon oft erlebt, dass Gott das Innerste aufdeckt hat, dass das etwas war, was dich eine Art wie ertappt gefühlt hast oder denkt hast so, ja, genau so bin ich. Genau so bin ich. Aber dann nicht, ich habe gerade mit dem Laura vorher darüber geredet, das ist so faszinierend, Gott lässt uns dann nicht einfach dort, dass er etwas aufdeckt und sagt, schau mal, wie du bist. Nein, sondern er kommt dann mit uns rein in den Prozess von der Wiederherstellung, von der Heilung. Oder dass er das dann nachher der Grat biegt, wo der drinnen krumm zum Vorschein gekommen ist. Und das ist faszinierend an Gott. Und jetzt steht da, das Wort von Gott richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken von unseren Herzen.
Wow.
Es richtet und beurteilt. Das klingt jetzt so richtig heftig, oder? Ich müsste das eigentlich, also man müsste das eigentlich gar nicht auf Deutsch übersetzen, weil man versteht es schon auf Griechisch. Es heisst nämlich, das Wort von Gott ist Kritikos. Das Wort von Gott ist ein Kritiker. Jetzt kommt es darauf an, was für Kritiker wir schon kennengelernt haben, oder? Es gibt die Nörgler und die, die die ganze Zeit allem rummotzen und die nie einen konstruktiven Vorschlag haben. Also ist es natürlich nicht gemeint. Aber ich weiss nicht, ob du schon mal die schöne Dusche erlebt hast von einem konstruktiven Kritiker. Das ist eigentlich etwas vom Schönsten, was es gibt. Am Anfang denkst du, was bist du für ein Piep, 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 oder? Aber nachher, wenn du es prozessierst, wenn du es reflektierst, wenn du dich selber dem aussetzt, merkst du, das stimmt. Und er hat sogar noch auf eine Art gesagt, wo mich nicht degradiert, wo mich nicht fertig macht, sondern wo mich ehrt, wo mich meine Würde achtet. Aber er sagt, schau, das kannst du einfach nicht bringen. Und genauso wie ein, ich sage jetzt mal dem, ein edler Kritiker. So ein edler Kritiker ist Gottes Wort. Für was? Für unsere geheimen Wünsche und Gedanken von unserem Herzen. Das heisst, das, was wir niemandem sagen. Niemandem. Wo wir zum Teil nicht einmal uns selber getrauen zuzugestehen, dass das in uns innen ist. Das richtet und beurteilt Gottes Wort. Und es gibt so einen beliebten Spruch heute. Follow your heart, oder? Folgt deinem Herz. Und das klingt so innerlich. Das klingt irgendwie so reflektiert, so gut, oder? Folge einfach deinem Herz. Hey, wenn du nicht weißt, wo du durch, hey, folge einfach deinem Herz. Und es gibt sicher Leute, wo wichtig ist, dass die das mal hören, oder? Leute, die ganze Zeit nur über den Kopf funktionieren und dann sagen, ja, lass mal auf dein Herz auch noch ein bisschen, oder? Aber das ist nicht damit gemeint, sondern follow your heart heisst einfach, hey, mach einfach das, was in deinem Herz ist, weil dein Herz ist die höchste Instanz von deinem Leben. Dein Herz ist das, was entscheidet, wie dein Leben soll aussehen. Und jetzt sagt eigentlich der Schreiber vom Hebräerbrief, das Herz braucht noch eine Instanz obendran. Weil sonst kann es sehr schnell mal so rauskommen. Oder unser Herz. Müssen wir immer unter dieser Spannung sehen, wo unser ganzes Leben als Christen drinnen steht. Sozusagen eine Mischung zwischen Gut und Böse. Oder? Es heisst auch in der Bibel, da findet ein Kampf statt. Ein Kampf vom Heiligen Geist gegen unsere egoistische Natur. Die ist nach wie vor vorhanden und der Kampf spielt sich in unserem Herz an. Und genau dort innen leuchtet jetzt das Wort von Gott. Es sei nicht, ja, das ist mir egal, was dir im Herzen habt. Hauptsache, es sieht gegossen gut aus. Hauptsache, ihr seid schön fromm. Nein, er will uns inside out, er will uns von innen raus erneuern und gewinnen und verändern. Das ist Gott. Er macht es nicht halbpatzig, er ist nicht ein einer, der mache ich anfängt und es nachher halbfertig liegen. Das heisst auch in der Bibel, was er anfängt, vollendet er. Der Glaube, den er bei euch gestartet hat, den wird er auch vollenden. Und an diesen Verheißungen können wir uns festhalten. Aber, das tut auch weh. Oder? Echte, edle Kritik tut auch weh. Und an dem kommen wir nicht vorbei, wenn wir das Wort von Gott auf uns wirken lassen. An dem kommen wir nicht vorbei, dass es uns aufrüttelt, dass es uns wehtut, dass es uns Schattenseiten von uns aufzeigt. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, er lässt uns nicht dort liegen, sondern er richtet uns wieder auf. Und wenn man sich überlegt, dass die Kritik von jemandem kommt, von dem kommt, der uns erschaffen hat, dann musst du sagen, du bist safe. Dann musst du sagen, wenn es einen gibt, der es gut mit dir meint, mit Kritik, dann er. Oder bei uns Menschen ist es auch immer noch vermixt mit Emotionen und zum Teil Antipathie, Sympathie und so, wenn du etwas weitergehst. Aber Gott ist frei von dem. Gott ist nicht getrieben von seinen Trieben. Er ist nicht getrieben von, nein, den mag ich jetzt nicht. Also, komm, den machen wir jetzt kurz fertig. Aber die ist mir sympathisch. Und ja, der will ich wirklich, dass es ihr gut geht. Nein, Gott ist nicht so, wie wir manchmal sind. Und darum schaut er uns das tiefste Herz hin. Schaut er uns bis in die Abgründe von unserer Seelen ab. Hey, wir müssen eigentlich jubeln und ihm loben und preisen für das. Für das, was uns ab und zu wehtut. Weil ohne das würden wir irgendwie innerlich verrotten. Was heisst das für uns? Jetzt der dritte Teil. Von Gott ist ja nichts verborgen. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen von dem da, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Von Gott ist nichts verborgen. Vor ihm gibt es nichts zu verstecken. Und jetzt meistens löst das eine oder das andere in uns aus. Entweder löst es Angst in uns aus. Scheibe. Der weiss sogar das. Und ich bin jetzt an niemandem gesagt, oder? Oder andererseits auch Trost. Hey, da gibt es vielleicht Sachen in deiner Seele, in deinem Herzen, die du noch niemandem gesagt hast. Schmerz, der so abgrundtief tief ist, dass du nicht einmal kannst in Wort fassen. Oder Sachen, die dir passiert sind, wo jemand dir angetan hat oder was auch immer. Wo man nicht darüber reden kann oder wo es schwierig ist, darüber zu reden. Und da ist es ein Trost zu wissen, Gott weiss alles, er sieht alles. Alles liegt nackt und bloß vor ihm da. Es gibt nichts, was er nicht wissen würde. Und ich glaube, bei beiden Varianten, ob das jetzt Angst oder Trost in dir auslöst, ist der Weg einfach, lass uns zu ihm flüchten. Es gibt die eindrückliche Stelle im Psalm 139, wo der König David geschrieben hat. Er sagt, hey, wenn ich dort hergehen würde, wo es morgenrot ist. Ja, bist du auch dort, oder? Wenn ich würde ans Ende vom Ozean gehen. Bist du auch dort? Wenn ich würde sogar in die Abgründe von der toten Welt gehen. Dort bist du auch. Wenn ich aufsteige zum Himmel. Wir können nicht flüchten vor ihm. Aber wir können flüchten zu ihm. Und das ist unser Trost. Und wir haben bei dieser Predigt jetzt angefangen, dass ich die zwei Verse am Leitungsteam noch geschickt habe, dass wir einfach kurz ein bisschen darüber austauscht haben. Und Laura hat einen guten Gedanken gehabt zu dem Vers noch. Also im Paradies ist der Mensch auch nackt und bloß gewesen. Aber es war völlig okay, es hat ihn nicht gestört, weil das war so gedacht. Und dann ist der Sündenfall gekommen. Und dann hat sich der Mensch angefangen, Versteck vor Gott, oder? Angefangen, Mauern bauen, angefangen, Fassaden aufrichten, damit ja nicht Gott sieht, was eigentlich Sache ist. Und durch Christus ist, jetzt im übertreiten Sinn natürlich, wir müssen jetzt nicht alle nackt und bloß sein, aber im übertreiten Sinn ist das wieder möglich, dass wir tatsächlich offen vor ihm können sein, ohne Angst müssen zu haben. Das ist gewaltig. Das ist ein riesiges Geschenk, das uns Gott durch Jesus gemacht hat. Durch sein Kreuz und seine Auferstehung hat er das vollbracht, wo niemand hätte können. Und ein persönliches Beispiel noch dazu. Ich habe vor 4 Tagen Matthäus 23 gelesen. Einfach so in meinem normalen Flow vom Bibellesen ist das Kapitel dran gekommen. Und das ist ein heftiges Kapitel, weil in Matthäus 23, hey, da gibt jetzt Jesus diesen Pharisäern so eine richtige Flatter, aber eine nach der anderen. Das ist jetzt einfach ein Tirade nach der anderen, könnte man sagen. Er nimmt sie richtig auseinander. Er sagt, ihr Heuchler, ihr tut so gegen aussen fromm und innerlich sind ihr verrottet wie ein Grab. Aussen schön angemalt und innen voller Totengebeine und so. Dann ist dort der Vers 5, ziemlich am Anfang schon von diesem Kapitel. Matthäus 23, Vers 5. Redet Jesus zuerst zu seinen Jüngern über die Pharisäer. Und sagt er zu ihnen, schaut, Pharisäer, was sie tun, machen sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Und so als Theologe ist mir dann da das ganze historische Fenster aufgegangen und ich habe mir die Pharisäer vorgestellt, wie sie da an der Strassenecke gebettet haben, laut und eindrücklich und gewaltig und mit schönen aramäisch-hebräischen Worten, die die Leute beeindruckt haben. Und in der Synagoge haben sie auf den ersten Platz hocken, damit die alle sehen, sie sind da. Und nicht so wie die dort hinten, oder, wo nur so an der Wand stehen, damit sie gar nicht rausschleichen können. Und dann plötzlich ist genau das passiert. Oder? Das da. Der Bumerang. Ich sage dem, der Bumerang. Oder du denkst über die anderen und plötzlich. Und ich habe mir müssen sagen, wie oft hast du schon gebetet mit schönen Worten, damit andere beeindruckt sind? Wie oft habe ich schon an einem Ort hocken, damit du möglichst so mit den Leuten in Kontakt kommst, weißt du, gerade so ein bisschen dabei bist, oder? Ich habe mich wirklich ertappt gefühlt. Und ich habe gemerkt, wenn... Zuerst hatte ich hier ein anderes Beispiel gehabt, bis vor 4 Tagen. Eins, wo ich ein bisschen schöner da gestanden wäre. Besser da gestanden wäre. Ehrlich, nicht, um mich besser darzustellen, aber es ist einfach dann... Ja, das ist mir einfach in den Sinn gekommen. Nachher ist das passiert und nachher der... Ja, habe ich die innere Stimme gehört, so... Bring das in der Predigt. Ich dachte, ja, das ist eigentlich ein Paradebeispiel, oder? Eigentlich gerade so in your face. Aber ich bin froh, dass wenn wir uns Gottes Wort aussetzen, dass das passiert. Wenn wir den edlen Kritiker uns herlösen, dass er uns nicht in Ruhe lässt, sondern dass er uns veredelt. Und zum Schluss die Frage, um das noch ein bisschen veranschaulichen. Früher hat man so den Spruch gehabt in den Kirchen, wenn der Prediger anfängt zu predigen, hat es geheißen, wir stellen uns jetzt unters Wort. Vielleicht haben wir den Ausdruck auch schon gehört. Und das ist eigentlich ein schönes Bild. Bist du unter dem Wort? Oder bist du über dem Wort? Bist du der, der sagt, was das Wort dir sagen darf? Oder ist das Wort von Gott, das dir sagt, was es dir sagen darf? Und das Schöne an diesem Symbol ist auch noch der Schutz, oder? Und es gibt das Phänomen von der Bibelimmunität. Dass du so zudröhnt worden bist, dein ganzes Leben, dass du gar nicht checkst, dass es überhaupt die Bibel ist. Ich zeige euch ein kleines Beispiel. Ich habe letztens wieder mal ganz alte Fotos angeschaut und das sind Fotos auf einer Griechenlandreise 2003, also vor Jahrzehnten, oder? Das ist schon lange her. Da sind wir mit der Kanti-Klasse, also mit dem Griechisch, auf Griechenland und mit unserem Griechischlehrer. Und das war eine lebende Legende gewesen. Der Griechischlehrer von der Kanti Aarau, der hat einfach gewusst, da läuft etwas in Griechenland. Und wir haben dann gewusst, er ist immer hart an der Grenze der Legalität, beim meisten, wo irgendwie läuft. Also für ihn war es kein Problem, bei der Kasse einfach zu sagen, ja, die Schweiz ist auch in der EU und so, und dann haben wir Vergünstigungen von EU-Bürgern bekommen, weil die haben keine Schweiz, warte mal. Ja, ist in der EU, okay, gut, ja. Und so Sachen, oder? Und wir hinterher so, ja, aber eigentlich ist er nicht, ja, egal. Gut, nachher haben wir immer eine Leiter dabei gehabt. Ich habe mich immer gefragt, warum haben wir die Leiter dabei, oder? Ich zeige es euch. Man hat die Leiter dabei gehabt, um bei Sachen reinzukommen, wo man nicht reinkommt. Das heisst, er hat die Route so geleitet, dass man eigentlich immer, wenn, also nicht immer, aber ein paar Mal, wenn die Sachen zu sind, also das ist jetzt zum Beispiel eben Ancient Stadium, das war so ein altes Stadion, wenn die Sachen zu sind, alle Wächter und so ab sind, dann sind wir gekommen mit unseren Leitern, oder? Und ich habe am Anfang gedacht, so, also das geht doch nicht, also das können wir doch nicht machen, das ist Hausfriedensbruch, Einbruch, oder? Es hat noch viel wildere Sachen gegeben. Wir haben auch eine Säule gestohlen, die er dann in seinem Griechischzimmer aufgestellt hat. Ja, 3000 Jahre alte Säule, oder? Also einfach so ein Kapitän, so etwas so grosser Stein. Nein, das ist wirklich. Nein, ich bin regelmäßig dort einfach so dort gewesen, aber dann gibt es auch das Viertel, oder? Und das bin ich dort oben links. Und das rote Bändeli an meinem rechten Arm. Das heisst WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Also es ist einfach ein Widerspruch in sich, oder? Ich begehe eigentlich gerade das Verbrechen und habe ein Bändeli am Arm, das sagt, was würde echt Jesus tun? Und ich weiss noch, wie es für mich der Kampf, oder ja, soll ich jetzt hier sagen, ich bleibe draußen? Aber dann hätte ich einfach bei einem Drittel von unserer Reise einfach die Sachen nicht gesehen, oder? Also beim Kapitän, den er mitnehmen wollte, habe ich ihm schon gesagt, das können wir nicht machen, oder? Und er hat dann einfach gesagt, schau, daheim erzähle dir einfach diese Story, ich erzähle jetzt die andere. Ihr erzählt diese Story. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie das in die Schweiz gekommen ist. Und dann plötzlich ist es mit dem Griechischzimmer gestanden. Oder? So, ja, genau. So war er gewesen, so vom Style her. Oder? Und jetzt aus heutiger Zeit würde ich mich dort als Glaubensheld sehen. Oder? Würde sagen, oder? Herr Wittmer, das geht nicht. Wir dürfen nicht einfach einbrechen. Da müssen wir einfach gehen, wenn wir wirklich reingehen dürfen. Aber ich habe es nicht gemacht. Und ich nenne das Bibelimmunität. Im Sinne von, du weißt genau, was Gott sagt, aber machst es gleich. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, genau das hat Jesus bei den Pharisäern angeprangert. Also noch ganz viele andere Sachen, aber das war ein Punkt. Ihr seid Heuchler. Ihr sagt, ihr wisst, wie es läuft, aber verhaltet euch ganz anders. Darum hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, hey, was sie sagen, tun das um Himmels Willen, aber wie sie leben, um Himmels Willen nicht. Weil er gemerkt hat, da ist der Zwiespalt. Und Gottes Wort deckt er auf. Und ich hoffe, dass wirklich Gott uns allen kann schaffen, dass wir mehr und mehr das reinkommen, dass es uns wichtiger ist, was Gottes Wort über uns sagt, als was wir selber sagen, wie wir denken, dass es sein sollte. Amen.